Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Kennt jemand von euch Samuel Harfst? Samuel Harfst ist ein Christ und Straßenmusiker und in seinen Texten verarbeitet er, welche Fragen zum Leben ihn bewegen und was er so mit Gott erlebt. Seine Musik ist recht eingängig, aber besonders die Texte hallen im Herzen nach, zumindest bei mir. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere sogar, dass ich bisweilen in meinen Predigten von ihm zitiert habe. Als ich darüber nachdachte, wie fange ich eine Predigtreihe über die 10 Gebote oder das erste und das letzte Gebot an, da kam mir sein Song Orientation in den Sinn. In dem Lied beschreibt er, dass er manchmal das Gefühl hat, sich im Kreis zu drehen, dass die Wege, die er geht, kein Ziel haben, dass er orientierungslos ist. Er stellt die Frage, woher kommt mir Orientierung? Und gleich noch krasser, wie finde ich den Weg, der mich zu dir bringt? In diesem Lied ist Samuel im Gespräch mit Gott. Wie finde ich den Weg, der mich zu dir bringt? Und er ist auf der Suche nach dem Weg zum Vater, zur Quelle des Lebens und der Erfüllung. Ich kann das gut nachvollziehen, denn oft fühle ich mich auch so. Die Welt ist so voller Ideen und Möglichkeiten, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich tun soll. Es ist eine Welt von tausend Wegen, wie eine andere Liedermacherin es einmal schrieb. Und keiner scheint so genau zu wissen, welcher Weg für mich gerade gut ist. Von daher will ich die Antwort suchen bei dem, der die Quelle ist, die Quelle des Lebens bei dem Schöpfer, der uns gemacht hat. Und ja, wenn es um Orientierung und Struktur im Leben geht, dann sind wir bei den 10 Geboten. Hier in diesem jahrtausendealten Text finden wir die Wegweisung sogar für das 21. Jahrhundert. Ideen, nach denen ich die Weichen meines Lebens stellen kann. In meiner kleinen Predigtreihe, Rolf hat es schon erwähnt, werde ich auf das erste und das letzte Gebot eingehen, denn ich denke, es sind eine Art Klammern, die unser Leben zusammenhalten können. Heute möchte ich mit euch über das erste Gebot nachdenken und in, wie gesagt, 3 Wochen über das letzte Gebot. Ich lese uns den Text des ersten Gebotes nach jüdischer und nicht nach lutherischer Zählung, also 2. Mose 20, die Verse 2 und 3 und nicht noch den Vers 4 wie bei Luther. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Meine Gedanken dazu möchte ich in 3 Punkten gliedern. Erstens, befreit zum Leben. Zweitens, in dieser Freiheit leben. Und drittens, den Fokus behalten. Erster Punkt, befreit zum Leben. Wisst ihr, ich fand es schon immer spannend, wie Gott sich hier vorstellt. Ich bin der Herr, dein Gott. Weil das ist gleichzeitig Anspruch und Zuspruch. Das ist zum einen der Anspruch des Allmächtigen, des Ewigen, des Schöpfers und Gebieters des Universums, demjenigen, von dem Paul Gerhardt sagt, der Wolken, Luft und Wege gibt, Wege, Lauf und Bahn. Der Schöpfer selbst. Als etwas nüchterner Ingenieur und Naturwissenschaftler würde ich es vielleicht formulieren, er ist der Erfinder der Naturgesetze und aus dessen Hand alles im Universum geschaffen ist. Aber das eine bleibt, das ist der Herr. Das ist Anspruch. Und gleichzeitig sagt er ganz liebevoll, dein Gott. Da spricht etwas anderes. Da spricht der Vater, der Beziehung sucht zu seinen Geschöpfen, der sagen will, du, ich hab dich lieb Und ich will dein Gott sein. Ich will für dich da sein und du für mich. Ich will mich um dich kümmern, denn du bist mir, der unendlichen Weite des Universums zum Trotz, nicht egal. Du bist mir wichtig. Nur, was soll das eigentlich heißen, dass sich Gott um mich kümmert? Das wird gleich in dem nächsten Satz deutlich. Der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Was meint Gott damit? Jeder Jude wusste natürlich und weiß ganz genau, was damit gemeint war. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an Guido Baltes, der Theologe, der vor ein paar Monaten hier Bibeltage abgehalten hat. Guido Baltes wies uns seinerzeit darauf hin, dass eine kleine Andeutung zur Geschichte Israels bei den Hörern gleich eine ganze Sammlung von Geschichten auslösen kann und das auch soll. Wenn Gott also hier sagt, aus dem Land Ägypten herausgeführt, wissen alle Juden gleich, was hier gemeint ist. Natürlich der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, das komplette Buch Exodus, das ja auch Auszug bedeutet, das zweite Buch Mose, in dem das erste Gebot ja auch steht. Hier handelt Gott durch seinen Freund und Diener Mose. Es sind die spektakulären Geschichten aus meiner und vielleicht auch aus eurer Kindheit, die Geschichten vom brennenden Strauch, von der Schlange, in die sich der Stab verwandelt und natürlich von den 10 Plagen, die den Ägyptern zusetzen. Es ist aber auch diese furchtbare Geschichte über den Engel des Todes, der alle Erstgeborenen tötet in Ägypten. Außer denen, die ihre Tür mit dem Blut eines Opferlamms bestreichen. Übrigens, dieses Töten des Erstgeborenen ist etwas, das Gott meines Wissens nur 3-mal in der Bibel ansetzt. Und das betont die besondere Ausnahme dieses furchtbaren Geschehens. Einmal bei Abraham und Isaak, das zum Wohle Israel dann doch nicht stattfindet. Dann hier in der Gefangenschaft in Ägypten und dann bei Jesus selbst, seinem erstgeborenen Sohn. Aber damit nimmt die Geschichte vom Auszug aus Ägypten erst ihren Anfang. Denn dann kommen ja noch diese Dinge, die Teilung des Schilfmeeres und die Vernichtung des ägyptischen Heeres in den Fluten und diese spektakuläre Versorgung mit Wasser und Brot und Fleisch mitten in der Wüste, mal davon ganz abgesehen. Ihr seht, wenn das an dieser Stelle erwähnt wird, dann hat das eine wirklich hohe Bedeutung für Israel. Wir mögen das geringschätzen, weil es ja vielleicht nur die Geschichten unserer Kindertage sind, aber in Wahrheit macht hier Gott etwas sehr, sehr deutlich. Nämlich wie viel er wirklich bereit zu tun ist, um sein Volk in die Freiheit zu führen. Denn die ersten geborenen Söhne Ägyptens waren auch seine Kinder. Dieses Handeln Gottes ist für mich eigentlich nur mit der Opferung seines Sohnes vergleichbar. Beide Taten berufen die Menschen damals und bis zu uns heute in die Freiheit Gottes, dass wir uns dank ihm keine Sorgen mehr machen müssen. Denn Gott ist da. Wir müssen uns nicht sorgen um Essen, Leben oder Not. Gott wird sich um uns kümmern, denn er ist unser Gott. Das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen und warten, bis uns serviert wird, aber es heißt, dass in jeder Herausforderung unseres Alltags, in Beruf, Familie und in allen Begegnungen mit Menschen Gott mit uns ist. Und dass es nichts gibt in unserem Leben, das ihm irgendwie egal ist. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor den Menschen, vor unserem Alltag, weder vor der Dunkelheit des Todes noch vor der Not in unserem Leben. Gott ist kein ferner Gott, sondern dein Gott, der sich um dich persönlich kümmert. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Gott stellt sich hier vor als der nahe Gott, der sich um uns bemüht und uns zum Leben befreit. Er befreit uns nicht vom Gesetz, sondern von der Sorge um das Dasein, vor der Angst zu verlieren, nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein und vor dem Tod. Kommen wir zum zweiten Punkt. In der Freiheit leben. Ich könnte jetzt auch sagen, was macht das mit uns? Was macht das mit uns, dass wir frei sind? Wir Christen haben eigentlich zu allen Zeiten darüber diskutiert, was diese Freiheit eigentlich bedeutet. Der Opfertod Christi wurde von den einen als Lossagung von allem Gesetz und allen Geboten verstanden. Nach dem Motto, oh, nun kann ich leben und sündigen, wie ich will, denn Gott hat meine Schuld längst ausgelöscht. Wenn ich mich an die Gebote halte, dann vielleicht als Antwort auf seine Gnade. Die anderen sahen sich oder sehen sich nach ihrer Bekehrung verpflichtet zu noch stärkerem und noch strengerer Einhaltung des Gesetzes und fordern dieses auch bei anderen ein. Die Kirche fand das manchmal ganz angenehm, denn in der Kirchengeschichte tritt das vor allem dann auf, wenn man damit Menschen stillhalten und ausnutzen konnte. Aber wir können beruhigt sein, das Volk Israel weiß am Anfang auch mit dieser Freiheit nicht viel anzufangen. Der Tanz um das goldene Kalb, die Sichtbarmachung eines eigenen Gottes und das Ritual des sich selbst Rettens schien ihnen irgendwie vernünftiger zu sein als die Annahme der Gnade Gottes. Und geht uns das nicht heute auch schon mal so? Wollen wir nicht auch Religion ritualisieren, in Formen pressen und dann sagen, so muss man das mit dem Gottesdienst machen und mit den Liedern und mit der Predigt und nicht anders? Und wollen wir nicht auch, dass Gott sichtbare Zeichen tut in unserem Leben, damit andere es sehen können, wie er ist, und wir selber es leichter hätten, an ihn zu glauben? Und wollen wir uns nicht auch manchmal lieber selbst retten, als von der Gnade abhängig zu sein? Wenn ich genug in der Bibel lese und mich engagiere und ausreichend spende und vielleicht noch ein bisschen salbungsvoll daherrede, dann bin ich doch eigentlich schon gut genug für das Reich Gottes, oder? Oder nicht? Nein, eher nicht. So wie Christus für alle gestorben ist, sind auch alle aus dem Volk Israel aus der Sklaverei herausgeholt worden. Die Gnade Gottes gilt allen. Übrigens schon damals auch den Nichtjuden. Es gilt nämlich für alle, die sich nur auf Gott verlassen. Und nur das, dass sich nur auf Gott zu verlassen, das hält uns in diesem Zustand der Freiheit. Als seine Kinder sind wir berufen, nur ihm zu dienen. Und das macht auch der Schlusssatz des ersten Gebotes sehr deutlich. Du sollst neben mir keine Götter haben, keine anderen Götter. Wobei andere Götter ist natürlich ein interessantes Stichwort. Was sind denn die Götter unserer Zeit? Die Zeiten der vielen Götter und Götzenbilder sind ja nun doch vorbei. Abgesehen von denjenigen, die germanische Götter wieder hochleben lassen und sich einen Torhammer umhängen oder so. Heute gibt es genügend gesellschaftliche Strömungen, Ideen und Wertvorstellungen, die uns eigentlich wichtiger sind als Gott. Dinge, Ideen und Werte, die unsere neuen Götter sind. Da ist sicherlich der Mammon, wie es in der Bibel heißt. Also das Geld, der Materialismus, der Besitz von Dingen. Wenn wir uns in der Welt umsehen, dann streben die Menschen nach dem Wohlstand. Allerdings nach dem Wohlstand, der allein Sorglosigkeit und Unabhängigkeit verspricht. Und das erreichen wir nur, indem wir Besitz anhäufen. Ein Haus, ein solides Auto, ein gut gefülltes Bankkonto und natürlich Sicherheiten für den Lebensabend. Ich kenne viele Menschen, die in ihre finanzielle Unabhängigkeit alles stecken, was sie nur erübrigen können. Die Früchte ihres Schaffens genießen sie nicht einmal im Schweiße ihres Angesichts. Dafür bleibt gar keine Zeit. Und überhaupt, früh wollen zumindest wir Älteren das Arbeitsleben beenden, um die letzten Jahrzehnte genießen zu können. Warum auch nicht? Und noch ist das in unserer Gesellschaft möglich, es wird aber weniger. Und für die Jüngeren wird es deutlich schwieriger. Und das wird auch noch herausfordernd, aber das ist eine andere Geschichte. Die Frage ist für mich, ist das alles wirklich erstrebenswert? Ist es wichtiger als das Wohl der Ärmeren oder das Los derer, die vor Krieg und Hunger und Terror flüchten und sich in Nussschalen über das Mittelmeer wagen? Sind diese nicht auch Gottes Kinder? Aber wir wollen dann doch lieber das Unsere genießen und uns nicht dabei stören lassen. Ein anderer Punkt. Wir selbst sind uns eigentlich Gott genug. Die Sozialwissenschaft beschreibt den Begriff des Ichling als jemand, der auf ein Ego-Leben ausgerichtet ist, ungebunden und auf ständige Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Das ist die Überzeichnung des allgemeinen Trends der Individualisierung, des Individualismus. Der Individualismus an sich, also das eigene Individuum in den Mittelpunkt zu stellen, ist heute ja gesellschaftlicher Konsens. Das unterscheidet uns heute von den Gesellschaften und der Gedankenwelt der Antike und auch des Mittelalters. Zumindest als Grundkonzept in dieser gesellschaftlichen Breite. Im Mittelalter, nur so als Beispiel, konnten sich überhaupt ja nur sehr wenige Adlige es überhaupt leisten, sich und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Heute können wir das fast alle. Und wir tun es auch. Und je größer die Unterschiede zwischen Arm und Reich werden, umso stärker klammern sich die Menschen an ihr Erleben von Glück und das Befriedigen von Sehnsüchten. Alles, aber wirklich alles muss in unser viel zu kurzes Leben hineinpassen. Ach ja, die Kürze der Zeit. Wie sagte Christina Brudereck einmal so schön, früher hatten die Menschen 30 oder 40 Jahre plus Ewigkeit. Heute sind es 80 oder 90 Jahre, aber ohne Ewigkeit. Die Menschen heute pressen alles in die Jahre, die wir auf Erden haben. Damit wird nicht nur der Genuss um jeden Preis zum Kult, sondern auch ein möglichst langes Leben. Gesundheit, Work-Life-Balance und Achtsamkeit sind die Schlagworte unserer Zeit. Wir wollen gut und lange leben. Was gäben wir dafür, Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende zu leben? Natürlich im Körper eines jungen und gesunden Menschen, alles in der Welt sehen und erleben zu können und für alles genügend Zeit zu haben. Die Forscher unserer Zeit arbeiten an diesem Ewigkeitsprojekt, sei es durch Forschung an immer neuen Medikamenten, durch Ersetzen von defekten Bauteilen der Menschmaschine oder durch die Suche nach der richtigen Genkombination. Und die Finanziers, sie reiben sich schon die Hände, ob des gigantischen wirtschaftlichen Potenzials. Wir wollen machen, was möglich ist und wollen uns dabei von Gott, der Moral oder der Ethik nicht hereinreden lassen. Richtig und wahr ist doch nur, was uns gut tut und uns gefällt. Das ist das Ethos unserer Zeit. Aber ist es nur bei den Menschen dieser Welt so oder auch bei denen, deren Heimat der Himmel ist? Sind wir als Christen Kinder unserer Zeit oder unterscheiden wir uns? Merkt man uns noch an, dass wir unsere Zeit auch für andere opfern? Dass wir eben nicht fünfe gerade sein lassen bei den kleinen Sünden unserer Zeit. Und wenn es um uns selbst geht und unser eigenes Verhalten, erfahren wir noch Korrektur? Ich las ein Zitat von dem kürzlich verstorbenen protestantischen Theologen Timothy Keller. Wenn dein Gott dir nie widerspricht, könnte es sein, dass du nur eine idealisierte Vision von dir selbst anbetest. Wenn dein Gott dir nie widerspricht, könnte es sein, dass du nur eine idealisierte Version von dir selbst anbetest. Das sind gehörig harte Worte. Widerspricht mir Gott noch? Lasse ich das zu oder will ich das gar nicht hören? Empfinde ich Korrektur vielleicht sogar als übergriffig, so ein Begriff unserer Zeit, oder erlaube ich Gott, mich ernsthaft von ihm in Frage stellen zu lassen? Manchmal denke ich bei mir, lieber nicht. Ich will doch nicht gemessen werden. Und mit welchem Maßstab überhaupt? Da gibt es doch gar nichts Allgemeingültiges, oder? Ups. Denn damit kommen wir jetzt zum dritten und letzten Punkt. Den Fokus behalten. Denn wenn wir den Fokus behalten wollen, wenn wir leben wollen in der Freiheit, zu der Gott uns berufen hat, dann brauchen wir einen Maßstab, nach dem wir uns selbst messen können. Wir brauchen die Vorgaben, die Gott uns in den Geboten gibt. Und so sind sie auch aufgebaut, die 10 Gebote. Sie umfassen unser ganzes Dasein. Zuerst unsere Beziehung zu Gott selbst. Im ersten Gebot wird es sehr deutlich, was Gott von uns möchte. Und dann macht ihr keine Bilder von Göttern und Geistern und missbraucht seinen Namen nicht, den Namen des Herrn nicht. Mit anderen Worten, sei dir darüber im Klaren, dass Gott größer ist als alles, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Er ist der Schöpfer des Universums, dessen Ausmaße wir bis heute nicht erfassen können. Er ist, wie Karl Barth es sagt, der immer ganz andere. Lass dich von ihm korrigieren und mache ihn nicht klein. Presse ihn nicht in deine Vorstellung. Benutze Gott und seinen Namen nicht für Nichtigkeiten, sondern erweise Gott Respekt in deinem Reden und Handeln. Gott ist der König und Richter. Und wir sind seine Diener. Aber du musst nicht für ihn kämpfen. Wir müssen ihn nicht verteidigen, weder oder noch in seinem Namen richten. Er ist Gott, nicht wir. Und das können wir einfach so stehen lassen, auch und gerade gegenüber anderen. Dann geht es um unser tägliches Leben, zum Beispiel um Ruhe- und Arbeitszeiten, die Sabbatheiligung, nicht arbeiten am siebten Tag, sondern Ruhe suchen, Kraft schöpfen, in die Erfüllung gehen. Kraft schöpfen für die Aufgaben, die vor uns liegen. Und dann wieder um unsere Familie. Du sollst Vater und Mutter ehren. Meine Eltern und überhaupt die ältere Generation hat viel in mich investiert. Sie haben sich gekümmert und sie haben hoffentlich Liebe, Zeit und vielleicht auch Geld in mich investiert. Wenn sie alt werden, wenn die Menschen älter werden, dann wollen wir uns kümmern. Wir wollen sie nicht alleine lassen. Hier geht es um das, was wir heute sozialen Zusammenhalt nennen. Das ist wichtig, denn sonst bricht eine Gesellschaft auseinander. Positiv formuliert bei Mose klingt das so, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Zusammenhalt. Zusammenhalt ist der Schlüssel für das Überleben einer Gesellschaft. Und dann noch die klaren Regeln des täglichen Lebens, die eine Gesellschaft überhaupt erst möglich machen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Wir sehen täglich in den Medien, in den Nachrichten unserer Zeit, was passiert, wenn diese Regeln gebrochen werden. Und zu Recht fürchten wir alle eine Gesellschaft, die diese Regeln nicht mehr anerkennen kann, sondern sie als Zwang empfindet und daraus ausbricht. Und doch leben wir in einer Welt, in der Diebstahl täglich passiert, sogar in unserem Namen. Schlimm ist es, dass wir alle ein Stück weit davon profitieren, denn weltweit werden Menschen ausgebeutet und betrogen, damit unsere Wirtschaft läuft. Oder die Lügen der Werbung, die uns alles Mögliche einreden wollen. Und ja, getötet wird auch. Natürlich wird auch getötet. Dort, wo wir anderen Menschen die Lebensgrundlage entziehen. Und Ehebruch, naja, das ist heute sowieso kein Thema mehr von Interesse. Dennoch, unsere Gesellschaft ist nicht völlig gesetzlos und bricht nicht auseinander, denn es gibt sie, die vielen guten Menschen, die der anderen dienen, die einen im Dienst, in ihrem Beruf, im Dienst an Kranken, an Kindern oder die sich um Arme und Verfolgte kümmern, aber es sind eben auch Polizisten und Beamte, die für einen Staat sorgen, der funktioniert, der dafür sorgt, dass wir gut und sicher leben können. Es braucht Menschen in unserer Gesellschaft, die positive Beispiele geben, die Licht und Salz sind, wie Jesus es sagt, für alle Menschen. Als Christen sind wir hierzu persönlich berufen. Und dann steht da noch dieser Schlusssatz. Das letzte Gebot. worüber ich in 3 Wochen predigen möchte, weil ich es für das Grundübel aller menschlichen Konflikte und Auseinandersetzungen halte. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Es wird sicherlich spannend werden. Hoffe ich. Diese wenigen Gebote, diese Handvoll Regeln, sie dienen dazu, uns Orientierung zu geben. Wir leben heute in einer Zeit, in der alles möglich ist und alles erlaubt ist. So scheint es zumindest. Weil alles möglich ist und alles geht, sind wir leicht mit dieser Vielfalt überfordert. Und eines ist klar, je weniger Leitlinien wir für unser Miteinander anerkennen, umso weniger funktioniert unser Miteinander. Und doch sind diese eigentlich einleuchtenden Reden nicht so ohne weiteres umsetzbar für uns. Wir schaffen das eigentlich nicht. Jesus macht das besonders deutlich in der Bergpredigt, denn dort verschärft er die Regeln nochmal. Er sagt, es geht nicht um das Körperliche allein, also zum Beispiel das Töten eines Menschen, sondern es ist schon die Anfeindung in Geist und Wort bereits die Tat. Und das sehen wir auch in der Unversöhnlichkeit, mit der sich heute Meinungen gegenseitig bekämpfen. Wir können täglich sehen, dass von dem herausgebrüllten Hass der Weg zur Tat nicht mehr weit ist. Und das gilt eben nicht nur für das Tötungsdelikt, sondern für alles andere auch. Von daher bleibt die Frage, wie kann Leben überhaupt gelingen? Oder besser gesagt, wie können die Regeln Gottes in meinem Leben Gestalt gewinnen? Woher kommt mir Orientierung? Es ist aus meiner Sicht allein das erste Gebot, das hier die einzig mögliche Antwort gibt. Gott ist hier, der mich befreit, der meinen Blick auf sich zieht und mich frei macht, der mich frei macht von Begehrlichkeiten. Wir versklaven uns nicht mehr an die Dinge dieser Welt, an den weltlichen Tand, an das Leben hier oder an die Meinung anderer. Wir können frei leben und sind nur ihm Rechenschaft schuldig. Und wenn ich meinen Blick zu ihm aufhebe, was sehe ich da? Das ist eine sehr persönliche Frage, denn die bestimmt aber meine Sicht auf die Gebote. Sehe ich da den allwissenden Staatsanwalt, der alle meine Vergehen aufschreibt und darüber Buch führt, um mich später anzuklagen? Oder sehe ich da vielleicht einen Spaßverderber, der miese Petrich auf mich schaut und sagt, du darfst das nicht. Der will, dass mein Leben ein eintöniges Grau in Grau ist und mir nichts Freude bereiten soll. Oder sehe ich das, was wirklich ist, das, was Jesus uns nahe bringen will, sehe ich den liebenden Vater, dessen Augen auf mir ruhen und der sich an mir freut, der Beziehung mit mir will und mir vergibt, der will, dass mein Leben gelingt und ich echte, tiefe Freude habe, der mir entgegenkommt, wenn ich weggelaufen bin und mich trotz all meiner Fehler in die Arme nimmt. Die Jahreslosung für dieses Jahr lautet, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht uns an in Liebe. Und seine Hände sind voller Hilfe für uns, voller Vergebung und Heilung. Seine Gebote sind Hinweise, sind Wegführung und Unterstützung. Und das ist es, was Gott will, wenn er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.